Wieder in Borken zu sein. Ich komme ja aus der Gemeinde Unna. Wir haben in den Herbstferien immer eine Kinderbibelwoche bei uns. Ich war letzte Woche auch zwei, dreimal mit dabei. Das war so spannend, weil es doch so viele Kinder gibt, die in Ferien dann ja Zeit haben, kommen auch ganz viele mit. Es waren über 100, die jeden Tag da. Da war echt viel los. Und es ging um Spezialagenten. Und das war natürlich schon was Spannendes für die Kinder und für die Erwachsenen wahrscheinlich auch, wenn man sich dem Thema mal so hingibt, um die Apostel, um die Jünger, die die neue Gemeinde gegründet haben. Insofern herzliche Grüße dann aus Unna. Freue mich immer hier zu sein. Freue mich auch, dass wir mit den Geboten noch weitermachen können, dass ihr so viel Geduld habt, mitzugehen. Sind ja nun mal 10 Gebote. Kürzer kann man das nicht machen, aber ich habe schon heute etwas abgekürzt, wenn ihr die Folie anmachen könnt. Wir sind ja mit dieser Überschrift auf dem Weg zur Freiheit in den 10 Geboten. Heute sind wir bei dem Gebot 7 und 8, die fassen wir schon mal zusammen. Und 9 und 10 passt nachher auch noch gut zusammen. Wir werden mal gucken, wann wir das dann abschließen. Es bleibt spannend, wenn man über die Gebote nachdenkt, auf jeden Fall. Wie natürlich viele andere Themen auch. Aber die Frage war heute zu diesen beiden Geboten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Habt ihr schon mal überlegt, warum ihr nicht stiehlt und warum ihr nicht lügt? Also ich brauche jetzt keine direkten Antworten, aber ich hoffe, es bringt nichts. Aber gute Antwort, ja, genau. Es hat Konsequenzen. Man genießt das ja oft immer vom anderen, wenn der andere so verlässlich ist und mir nichts klaut oder mir immer die Wahrheit sagt. Aber oft ist dann immer der Blick gerne auf den anderen auch, der sich daran halten soll. Und interessant ist eigentlich, wenn man sich diesen Geboten nähert, dass man mal tatsächlich überlegt, warum mache ich das eigentlich? Also es gibt natürlich ein Strafgesetzbuch. Ich habe bei mir im Büro so einige Gesetzesbücher stehen, weil ich eben wegen dem Datenschutz oft immer in Juristerei beschäftigt bin. Und so gibt es im Strafgesetzbuch auch einen Paragraph 214, wo drin steht, man darf anderen Leuten die Sachen nicht wegnehmen. Und dann gibt es Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren und andere Gesetze auch. Aber macht man das nur deswegen? Vielleicht ja, vielleicht hat man Angst davor, dass einem was passiert. Neulich sagte ein Comedian in seinem Programm, zitierte dieses 7. Gebot, du sollst nicht stehlen, und sagt dann dazu, außer man kann es gebrauchen. Das war so seine Interpretation, also einerseits ist das schon wahrscheinlich richtig, aber wenn ich es doch gebrauchen kann. Und genau das ist der Gedankenansatz, glaube ich, den hier auch Gott versucht, dem Volk mitzugeben, als sie unterwegs sind in das neue Land und sagen, jetzt fängt etwas Neues bei euch an. Und ihr könnt nicht einfach so wie bisher weitermachen, sondern das verheißene Land gebe ich euch mit diesen Geboten und sage, damit habt ihr die Chance, tatsächlich in Freiheit und gut miteinander zu leben und wahrscheinlich auch das nur zu genießen. Weil es ist ja so, dass dieses Land ihnen gegeben war, damit sie aus der Gefangenschaft kommen, damit sie endlich aufleben können mit sich und ihren Kindern, ihren Familien. Es war ja nicht nur ein Zweck, sondern es hat ja einen praktischen Nutzen. Und deswegen gehören die Gebote dazu und deswegen gehört auch heute an dieser Stelle gleich so der Blick in das Neue Testament, passt da auch der Wochenspruch sehr gut, in Epheser 4, wo drin steht, lebt doch nicht so wie vorher. Da steht, wie der alte Mensch. Das war der, der vorher da war, sondern ihr seid doch neue Menschen. Und die Frage dahinter, ist euch das bewusst? Also warum stehle ich nicht oder warum lüge ich nicht? Müsste eigentlich jetzt aus Sicht der Gebote die Antwort bringen, ja, weil das doch in den Geboten steht, weil ich der neue Mensch bin. Und das gucken wir uns etwas genauer an, wie das aussieht. Lebt nicht so, genau das steht in Epheser 4, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Also das kann doch nicht sein, das war ja ähnlich wie mit der Liebe gerade, wenn ich doch irgendwo zugehöre, wenn ich doch jemandem vertraue, wenn ich sage, ich bin Christ, dann kann ich doch nicht einfach so weitermachen wie vorher. Oder doch? Eigentlich nicht. Aber wir merken, es ist schon eine Herausforderung. Also der, zwischen Theorie und Praxis gibt es da ja auch Unterschiede. Der alte Mensch. Und den müssen wir wahrnehmen. Ich glaube, den müssen wir sehen. Wir sollten nicht so tun, als ob es den nicht mehr gibt. Die Bibel ist voll von Beschreibungen von diesem alten Menschen. Der stiehlt und der lügt. Und warum? Zumindest so ganz schnell zusammengefasst, weil es ihm um seinen Vorteil geht. Also wenn ich doch etwas bekommen kann, was mir fehlt, dann kann ich doch auch stehlen. Oder es fällt ja vielleicht auch gar nicht auf. Ich habe so ein paar Sätze mal zusammengeschrieben. Wahrscheinlich sind euch andere auch eingefallen. Der Mensch stiehlt. Ja, wenn ich es doch gebrauchen kann, hatten wir gerade schon gehört. Oder wenn es mir zum Vorteil ist. Und noch besser ist die Aussage, das ist doch gar nicht so schlimm. Das ist doch vielleicht nur was Kleines. Oder es trifft ja gar keinen Armen. Kennt ihr das auch? Dass man das so gerne sagt, also jetzt nehme ich irgendwas mit, zum Beispiel beim Arbeitgeber. Es trifft doch gar keinen Armen. Ich hatte jetzt schon zweimal das Erlebnis bei unserem Mandanten, dass wir Sachen eingeführt haben wegen dem Datenschutz und dann im Nachhinein rauskam, es hat sich auch an anderer Stelle gelohnt, weil zum Beispiel dieser USB-Anschluss nicht mehr funktioniert am Computer. Und die gemerkt haben, seitdem sie das gemacht haben, haben sie 30% weniger Druckkosten. Weil die Mitarbeiter alle mit dem USB-Stick gekommen sind und den Farblaser genutzt haben, ihre eigenen Drucke zu machen. Also wenn es doch, es trifft doch keinen Armen. Der alte Mensch argumentiert sich das schön. Das heißt, er sagt sich, es gibt doch eine kleine Begründung dafür. Und wenn es dem doch nicht wehtut und wenn es doch nicht viel ist und. Und wenn man überlegt, wie erkenne ich den alten Menschen, dann auf jeden Fall daran, dass er eine schnelle, gute Begründung dafür hat, was er denn tut. Und das für sich aufnimmt. Und das Schlimme dabei ist ja nicht nur, dass man das einmal macht, sondern das trainiert. Das Gewissen stumpft ab, wenn man das häufiger macht. Wer einmal lügt, kennt ihr auch das Sprichwort, ne? Weil das A bei dem anderen ein Trainingseffekt ist, weil der sagt, ach, bei dem bin ich mir nicht sicher, ob der die Wahrheit sagt. Und bei einem selber ist auch so, naja, jetzt war es mal eine ganz kleine Notlüge und dann wird sie etwas mehr und dann wird sie mehr und er wird etwas mehr. Und wenn wir von Betrugsfällen hören, dann hören wir meistens daran, dass die ganz klein angefangen haben. Dass ein Mitarbeiter irgendwas in der Buchhaltung, irgendeine Betrügerei gemacht hat. Und er ist nur aufgefallen, weil er immer mehr, immer größer, immer größere Summen und irgendwann musste es auffallen. Der alte Mensch guckt nach seinem Vorteil und redet sich das schön. Der fängt ja gar nicht an zu argumentieren. Ich sage ja selber oft auch, dass ich bin ganz oft meiner Meinung. Weil man sich das selber schön redet und sagt, ja, dann wird es auch wohl stimmen. Und je häufiger man sich das sagt, umso wichtiger ist das auch. Und Gott versucht dem Volk hier zu sagen, das ist der alte Mensch, nimm das wahr, versteh das. Der Mensch lügt. Auch hier gelten die gleichen Aussagen. Ja, wenn es doch zu meinem Vorteil ist. Im Gesetz kann man es tatsächlich, braucht man mal nicht sagen, wenn man sich selber belastet. Aber sonst kann man eher mal gerne Sachen sagen, wo man vielleicht auch besser dasteht. Vielleicht auch wieder beim Arbeitgeber, in der Nachbarschaft, beim Elternkreis, keine Ahnung, wo man so unterwegs ist. Da ist das Lügen ja etwas, was nicht immer ganz die Wahrheit ist, aber oft damit zu tun hat, dass ich selber etwas besser dastehe, weil das habe ich ja schon vorher gesagt. Oder, macht das schon immer so falsch. Manchmal mag es stimmen, aber manchmal mag es auch gelogen sein. Oder beim Lügen die Formulierung, ach, das wird sowieso nicht rauskommen. Manche Menschen können ganz gut mit dem schlechten Gewissen leben. Andere nicht. Das ist auch immer wieder erstaunlich. Neulich kam jemand, der wohl im Straßenverkehr einen Unfall verursacht hat. Nach 2,5 Monaten hat sich der Polizei gestellt, weil er mit diesem schlechten Gewissen nicht mehr leben konnte. Also nicht jeder unterdrückt so sein schlechtes Gewissen. Aber der alte Mensch trainiert das, versucht das zumindest. Und wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, dann ist das an sich erstmal das, was Gott in uns hineingelegt hat, um zu sagen, und jetzt veränder dich. Und ich muss die Entscheidung treffen, bleibe ich alter Mensch und lebe mit dem Gewissen, oder werde ich neuer Mensch und räume auf, bekenne das, gehe zu jemandem und entschuldige mich, so schwer das auch fällt. Also dieses Gebot, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen oder falsch Zeugnis reden, kommen wir gleich noch zu, holt uns in unserem Alltag ab, so nah, wie wir uns das vielleicht gar nicht immer vorstellen. Und es ringt uns die Entscheidung wieder ab, wie wir es in den Liedern auch gerade gesungen haben, näher Gott zu dir oder näher zu mir selber als alten Menschen. Und ich brauche die Entscheidung. Ich muss mich entscheiden, wie will ich leben und wie will ich wahrgenommen werden. Schauen wir uns die beiden Gebote nochmal im Detail an, gerade auch wie die zu der damaligen Zeit einzuordnen waren, weil ich glaube, dann versteht man noch viel mehr, dass Stehlen und Falschzeugnisreden noch einen viel größeren Radius zieht, als man ihn vielleicht im Moment denkt, wenn man an irgendwelche Sachen denkt, die man mal mitnimmt oder vielleicht nicht zurückgibt. Hier steht, du sollst kein Vieh stehlen. Da sind wir schon raus, oder? Hat jemand schon mal ein Vieh gestohlen? Ich glaube nicht. Also, ich vermute es nicht. Zu der damaligen Zeit war es so, dass ein ganzer Großteil von Menschen, auch in dem Volk Israel, als Familie zusammenlebten mit einem Tier, mit einem Vieh, zum Beispiel einer Kuh oder einer Ziege oder ähnliches. Und davon lebten sie. Das war alles, was sie hatten, nämlich sowohl alltägliche Versorgung und Milch und ähnliches, als auch mit einem Gut, was sie handeln, verkaufen konnten, anbieten konnten, tauschen konnten und auch mit dem, was sie am Ende dann mal geschlachtet haben und eine ganze Zeit von leben konnten. Also, du sollst nicht stehlen, deines nächsten Vieh, heißt, nimm dem anderen gar nicht seine Lebensexistenz. Das war damals viel dramatischer. Da ging es nicht darum, einen Kugelschreiber oder hier den Drücker nehme ich heute vielleicht mit, passt auf, dass ich da dranbleibe, dass ich ihn hier lasse. Sondern da ging es um etwas, was wegnehmen damit zu tun hat, dem anderen die Existenz zu entziehen. Und wenn Gott sagt, das dürft ihr nicht machen, dann kommt es daher, weil vorher war das wohl gang und gäbe. Da finden wir tatsächlich im 3. und 4. Buch Mose Berichte, wie Menschen eben durchs Land ziehen und Vieh oder Tiere, die sie finden, einfach mitnehmen von Weiden und so weiter, weil die ja nachts einfach dann irgendwo standen und fast frei zur Verfügung waren. Du sollst nicht stehlen, heißt hier, lauf nicht durchs Land und such dir einfach Sachen, die dir nicht gehören. Nur weil sie da stehen, darfst du sie doch nicht mitnehmen. Du entziehst dem anderen Lebensgrundlage. Unter Umständen kann eine Familie in große Schwierigkeiten kommen, bis zum Verhungern. Und da gibt es tatsächlich mehrere Schriften, auch im 4. Mose und 5. Mose auch, die davon berichten, dass die Menschen tatsächlich auch gestorben sind. Und dieses Gebot, du sollst nicht stehlen, heißt, entzieh deinem Nachbarn, deinen Freunden, deinen Bekannten nicht die Lebenssubstanz. Also stehlen wird viel größer hier gesehen für das Volk, als wir das vielleicht im ersten Moment denken, wenn wir nur hören, du sollst nicht. Weil es sich über den anderen erhebt. Und hier kommen wir wieder zu der Liebe, die in dem 1. Johannes auch genannt wurde. Wie kannst du das machen, wenn du deinen Bruder liebst? Oder jemand anderen? Das ist so absurd, ihm das wegzunehmen, was ihn am Leben erhält. Und jetzt kommen wir nochmal auf die Gedanken vom alten Menschen zurück. Der alte Mensch sagt dann vielleicht, oh, ist mir doch egal. Und ist damit vielleicht fertig. Oder, aber es ist für mich doch gut. Und hier merken wir, dass der neue und alte Mensch so konträr auseinanderstehen, dass es keine Schnittmenge gibt. Dass es keine gemeinsame Menge gibt. Ich kann es so oder ich kann es so machen. Der Schutz des Eigentums gehört hier dazu und es gehört die Freiheit des anderen für seinen Lebensraum dazu. Ich muss verstehen, dass wenn ich mich bei dem anderen einmische, wenn ich mich bei dem anderen bediene, unter Umständen seinen Lebensraum, seine Bewegungsfreiheit oder vielleicht bis zu ihm, bis zu seiner Existenz beschädige. Und so weit geht dieses Gebot. Nicht, weil wir das jetzt dramatisch hier heute Morgen sagen wollen, weil das damals so dramatisch war. Und Gott sagt, wenn ihr anders leben wollt in Zukunft, wenn das für die nächste Woche besser werden soll, dann macht euch das bewusst, du darfst nicht stehlen. Das geht einfach nicht. Und wenn du etwas zum Leben brauchst, dann musst du Gott darum bitten, dass du es bekommst. Und dann holst du es dir nicht bei jemand anders, den du gefährdest oder den du in seinem Lebensraum beschneidest. Das mag dramatisch klingen und in unserem Leben nicht immer so passend sein, aber ich glaube, wenn man den Text so liest, dann merkt man, dass hier ein Zusammenhang besteht, weil das meistens immer größer wird, von Kleinem zu Großen. Und wenn ich mich an das kleine Stehlen gewöhne, gewöhne ich mich auch irgendwann an das große Stehlen. Und dann passieren Dinge, die man sich hätte vorher nicht denken können. Und dann gucken wir uns noch das 8. Gebot etwas genauer an. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, so heißt es da offiziell. Also das Lügen ist tatsächlich noch eine Abwandlung davon, kommt aber aus dem Gleichen. Was hatte man damals gemacht, wenn es um Streitigkeiten ging? Man ging vor die Stadt, meistens so heißt es dann, vor die Stadttore und hat sich da versammelt mit einem Richter und mit Zeugen und dann wurden Streitigkeiten gelöst. Wem zum Beispiel was gehört? Ein Haus, ein Grundstück, ein Brunnen zum Beispiel auch, war oft Thema. Wem gehört das? Auf welchem Grundstück steht das? Heute ist bei uns alles im Katasteramt perfekt eingezeichnet. Damals war das variable Masse zum Teil. Und was da passiert ist, können wir uns gut vorstellen, wenn wir an den alten Menschen denken. Der hat versucht, auch da seinen Vorteil zu bekommen. Das heißt, wenn ich etwas haben wollte, habe ich mir 2, 3 gute Freunde besucht, die mit mir vor die Stadt gehen, mit dem anderen, und die anderen Zeugen haben dann bezeugt, ja, ja, der Brunnen, der gehört schon immer dem. Das war immer Jürgens schon. Und so entstand mein Eid. So entstand dieses Falschzeugnisreden. Weil man sich Zeugen gesucht hat, die etwas bestätigt haben, was gar nicht stimmte, die gelogen haben. Und jetzt kennen wir das ja nicht so mit vor die Stadt gehen. Das machen wir hoffentlich nicht mehr, aber irgendwie vor Gericht sitzt man noch manchmal. Und auch den Spruch kennen wir, Recht haben ist eins und Recht bekommen ist etwas anderes. Vielleicht hat das jemand auch schon schärflich erlebt, weil es fälschliche Aussagen gab. Und das ist wirklich dramatisch, wenn man vor Gericht sagt, wir wollen vor Gericht Recht sprechen und die Zeugen, die da sind, sagen etwas Falsches. Also vielleicht bewusst, manchmal leider auch unbewusst, weil sie denken, sie haben etwas gesehen und sagen dann doch, doch, der ist so schnell gefahren oder ähnliches. Und man kommt aus der Situation nicht mehr raus, weil es diese Zeugen gibt. Der hat doch gesagt, der hat das in der Hand gehabt oder der war da zu dem Zeitpunkt. Und nachher stellt man fest, das war vielleicht gar nicht. Aber dann ist der Richterspruch schon gewesen und das Unrecht ist schon geschehen. Und das ist der alte Mensch, der eben auch versucht, hier seinen Vorteil zu bekommen. Und jetzt sagt Gott, aber ihr wollt doch mit mir in das neue Land gehen. Ihr wollt doch meine Jünger sein. Ihr wollt doch Christen sein, so würden wir heute sagen. Und wenn ihr das erlebt, müsstet ihr doch sagen, auf keinen Fall. Das machen wir nicht. Wir reden kein falsches Zeugnis. Lügen ist verboten. Und viele Ausleger schreiben eben die Begriffe wie leugnen und täuschen heutzutage gerne dazu. Weil das kommt so mit da rein, dass ich etwas sage, ah, nee, das war auf keinen Fall so. Oder dass ich täusche, indem ich etwas anderes in den Vordergrund stelle, ablenke von der tatsächlichen Sache. Und das war üblich zu der damaligen Zeit und ich glaube, das ist heute genauso üblich. Wir täuschen uns, verdrehen die Wahrheit, weil es sich dann in dem Moment gut anfühlt vielleicht oder so passt und es mir zum Vorteil gereicht. Und hier merkt man, wenn man das so hört, glaube ich ganz klar, das geht nicht. Wenn ich vor Gericht bin, dann erwarte ich, wenn ich unschuldig bin, dass ich freigesprochen werde. Und dann erwarte ich, dass jeder, der mit mir da zu tun hat, die Wahrheit sagt. Und deswegen merkt man auch hier, dass das Gebot, dieses achte Gebot, so tiefgreifend ist. Obwohl, wenn wir das so hören, du sollst nicht lügen, gerne sagen ja und machen unseren Alltag weiter. Und im Nachdenken darüber merken wir, wie tief das ist. Was passiert, wenn ich lüge? Was passiert, wenn ich falsch Zeugnis gebe? Auch da kommen die Menschen in Gefahr. Auch da kommen Menschen in Schlittern. Verlieren irgendwas, was ihnen wichtig ist. Und das möchte Gott nicht. Da möchte er uns zu anderen Menschen machen. Und oft ist es leider heute auch, und so lesen wir es auch in den sozialen Medien ganz gerne, dass man sich dadurch auch ins bessere Licht rückt. Dadurch, dass man dann mal nicht die Wahrheit sagt oder etwas anderes vielleicht bestätigt, sieht so aus, als ob man ein bisschen besser dasteht als die anderen. Mobbing und andere Sachen fallen da auf jeden Fall rein. Weil man dann anfängt, die Tatsachen so zu verdrehen, dass der eine der Verlierer ist und nicht ich, sondern ich gewinne dadurch. Ich glaube, hier merkt man, wie dramatisch diese Gebote sind, die vorher doch siebte und achte Gebot uns bekannt waren, aber eine Tiefe bekommen, die zeigt, es ist wirklich wichtig, die Gebote im Blick zu haben und hier nach ihnen zu leben. Und warum? Weil es um einen fairen Prozess geht, um einen fairen Umgang miteinander. Wer wird sich das nicht wünschen in seinem Alltag, in seiner Firma, im Familienleben vielleicht? Ich habe jetzt letzte Woche schon wieder von einer Familie gehört, die wegen Erbstreitigkeiten komplett auseinandergegangen ist. Anstatt sich zu freuen, dass sie irgendetwas zu bekommen, übervorteilt der eine den anderen und erwartet etwas oder er vermutet etwas. Auch hier merken wir, wie schnell die Beziehungen kaputt gehen untereinander. Und Beziehung ist tatsächlich auch das, was hier über allem steht. Die Beziehung zueinander, zu Menschen untereinander, miteinander in der Gemeinde, auch da gelten diese Gesetze ja. Du sollst nicht stehlen, also nehmt nichts mit. Nehmt nichts mit, von keinem. Hier könnte man doch alles liegen lassen. Oder? Ich hoffe doch. Aber weil man es vielleicht schon mal erlebt hat, wird man vorsichtiger. Oder weil man vielleicht schon erlebt hat, dass jemand ja die Wahrheit vielleicht etwas anders ausgedrückt hat. Oder vielleicht hat man tatsächlich auch schon Lügen erlebt. Verändert sich sofort die ganze Beziehung untereinander. Bleibt man zusammen und sagt, ich bin mit jemandem zusammen, dem ich blind vertraue, lebt es sich doch ganz anders. Dem ich blind vertraue, wo ich sagen könnte, egal was ich mache oder egal was ich hinlege, das wäre nachher auch noch hier. Deswegen greifen diese Gebote so tief in unseren Alltag ein. Und der neue Mensch ist der, dem man vertraut. Dem man das zutraut, so etwas zu machen. Der mich respektiert und ich ihn. Und deswegen diese Thematiken Lügen und Stehlen raus sind. Aber ich glaube, wenn ich eine Umfrage machen würde, wer das glaubt, dass Lügen und Stehlen nicht mehr vorkommt, da wüssten wir alle schon, dass wir da nicht sofort sagen würden zu 100%. Aber trotzdem ist es die Anforderung an den neuen Menschen. Und wenn wir mal überlegen, wir sind neue Menschen und es fragt uns jemand, warum bist du denn Christ oder was ist anderes, könnten wir sagen, jawohl, wir sind anders, wir halten uns an die Gebote. Ich stehle nicht und ich lüge nicht. Das wäre doch eine klare Botschaft, die gesagt werden muss und die erlebt werden kann. In Epheser 4 steht da, zieht das neue Leben an, wie ihre neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Wie werden wir in Unna als Christen wahrgenommen? Oft sagen wir, dann hören wir manchmal so Sätze an, die Christen sind ein bisschen komisch. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, weil die so manchmal anders sind oder singen andere Lieder oder machen manches anders. Aber wie gut wäre das doch, wenn sie uns daran erkennen, dass wir vertrauensvoll sind, dass wir uns an die Gebote halten und nicht stehlen und nicht lügen. Wäre das nicht auch eine Botschaft für unsere Stadt, für unser Land? Die Christen lügen nicht. Das ist das, was der neue Mensch ist. Denn der, der zu Gott gehört, der lebt, wie es Gott gefällt und nicht, wie es mir gefällt. Plötzlich ist das ganz anders, dass nicht ich entscheide, was zu meinem Vorteil gilt, sondern Gott entscheidet, was mir zum Vorteil wird oder was er mir zum Vorteil gibt. Man sieht auf dem Bild das Spiegelbild und vorheriger Typ sich nicht ähneln. Es gibt so ein Lied, dich widerspiegelt, erzählt unser Leben. Ist das Bild, was wir nach außen abgeben, identisch mit dem, wo sich Gottes Ebenbild in uns spiegelt? Wie viel davon ist ähnlich? Ein Teil, ein bisschen, vielleicht ganz viel? Hier merkt man, dass diese Gebote ganz tief in unseren Alltag eingreifen und eine Entscheidung von uns fordern. Eine Entscheidung dazu, lebe ich als neuer Mensch oder lebe ich als alter Mensch? Und nicht, um perfekt zu werden, also schon mit dem Wunsch, aber nicht mit der Erwartung, dass immer alles funktioniert. Aber ich glaube, es ist echt faszinierend, wenn man sich vorstellt, dass man rausgeht, dass man in den Tag startet und sagt, Gott, ich will als dein Jünger hier leben. Ich will erkennbar sein. Ich will verlässlich sein. Ich will den Bruder lieben, wie wir es vorhin gehört haben. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil du es bist, den ich widerspiegel. Nicht, weil ich leistungsstark bin und so ein toller Christ bin. Nein, weil ich das ernst nehme, was du Gott bist, was ich für mich gerne aufnehme, das gebe ich auch an andere weiter. Und dann spiegelt sich Gott mit seinem Wesen in uns wieder. Und dann werden das die Menschen erkennen. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass Christen so beschrieben werden, dann von anderen manchmal auch. Boah, der war verlässlich. Oder auf den konnte man sich verlassen. Wenn der gesagt hat, er macht es, dann macht er das auch. Das sind ja nicht christliche Tugenden. Aber es ist genau das, was Gottes Bild widerspiegelt, jemanden zu lieben, in dieser Welt zu sein als Christen und zu sagen, das ist mein Auftrag. So zu leben, dass die Menschen Gott in mir sehen. So schwer und herausfordernd, wie das auch ist. Und ein zweites, der neue Mensch. Das steht nochmal ganz gut formuliert, belügt euch einander nicht länger. Also da geht es nicht nur um das Lügen, sondern diese Haltung, belügt euch nicht, also kommt zum Gottesdienst, weil ihr hinkommen wollt, weil ihr euch darauf freut, die Geschwister zu treffen. Belügt euch also nicht im Sinne von durch irgendwelche Taten, die gut aussehen, gut dazustehen. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes. Und hier wird auch nochmal deutlich, sind wir ein Leib, wie soll das funktionieren? Christus das Haupt und die Hand macht, was sie will und überlegt, wo sie am meisten Vorteil hat, wie der alte Mensch, das funktioniert nicht. Dann muss es weg, so wie an diesem Weinstock abgerissen, abgeschnitten werden. Ich glaube, hier merkt man ganz gut, wie die Bibel, wie der Epheser-Text und wie die Gebote hier zusammenspielen. Und das, was Gott dem Volk so mit einfachen Worten gesagt hat, mit nur einem Satz, du sollst nicht stehlen, so eine Dimension bekommt plötzlich in unserem Alltag. Für die Menschen um uns herum, für die Christen um uns herum, aber auch für alle anderen. Christen lügen nicht. Und Christen sagen kein Falschzeugnis. Darauf kann ich mich verlassen, das erlebe ich. Das bekomme ich von ihnen mit. Wenn man überlegt, warum das so sein soll, dann haben wir es gerade aus Gottes Sicht ja gezeigt, dass wir Gott zeigen sollen in dieser Welt. Und hier bei den Problemen, die ich immer wieder sehe, die unsere Gesellschaft so beschäftigt und womit wir uns so schwer tun. Und ich nach wie vor bei dieser Aussage bleibe, dass ich glaube, wenn wir die 10 Gebote einfach aufnehmen und danach leben, dass wir die Grundprobleme unserer gesamten Zeit tatsächlich erledigen würden. Nicht jedes Detail, aber Grundproblematiken. Und hier ist die eine Problematik, ich entscheide, was gut für mich ist. Ich entscheide, was ich jetzt nehme. Ich entscheide, was in der Situation Wahrheit ist. Weil der Mensch gerne so denkt und tickt, kommen wir zu so vielen Problemen in unserer Gesellschaft. Merken wir, wie Werte ganz verrutschen, wie Werte ganz verloren gehen, weil das ja jeder für sich dann in Anspruch nimmt. Man einigt sich ja nicht auf einen Wert, sondern die Instanz bin ich und die ist trügerisch. Und da steht im Neuen Testament ganz deutlich, dass der Mensch von Grund auf böse ist. Dass er das Böse in sich hat, weil es ihm in der Regel um seinen Vorteil geht. Und Egoismus hier, der an manchen Stellen auch gut ist, so negativ ist. Aber hier muss ich sagen, mit dem Gebot, mit den Geboten verstehe ich, dass Gott die Instanz ist, die sagt, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht lügen. Weil ich dir das sage und weil der neue Mensch das eben nicht mehr macht. Und das zweite Problem, naja, wenn es denn doch zu meinem Vorteil ist, sind wir auf dieser Erde, um für unseren Vorteil zu leben? Ich glaube nicht. Aber versuchen tun wir es an ganz vielen Stellen. Versuchen ganz gut durchzukommen. Und natürlich gibt es eine Sehnsucht danach, dass vieles gelingt. Im Gemeindeleben genauso. Aber bin ich verlässlich? Ist Gott mein Vorbild? Gehe ich in eine Arbeit, übernehme ich eine Aufgabe, weil es mir zum Vorteil wird? Oder weil ich merke, Gott will mich da gebrauchen. Vielleicht verliere ich mal etwas. Wir hatten jetzt am Wochenende auch Adonia, so ein Teens-Camp. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, einige nicken hier. Ganz faszinierend, wie da 70 Teens sich auf den Weg machen, eine Woche ein Musical einüben und das dann aufführen. Machen die das, um sich selber gut dazustehen? Habe ich nicht gemerkt. Das Beste ist, die melden sich an für so ein Teenscamp, verbringen ihre Ferien da, von zu Hause weg und zahlen noch dafür. Die bringen sogar selber Geld mit, weil das so schlecht finanziert ist, dass sie das von den Teilnehmern tatsächlich brauchen. Und hier merkt man, dass der neue Mensch ganz anders tickt. Der würde sich einsetzen, der bringt etwas mit, obwohl er eigentlich was für seinen Auftritt kriegen müsste. Aber er macht es nicht, weil es für ihn gut ist, sondern weil es für Gott gut ist. Und das Volk, was hier unterwegs ist, auf dem Weg in das verheißene Land, kriegt von Gott 2 Anweisungen, also 10, aber heute nur 2. Gewöhn dir das an, nicht zu lügen. Entscheide dich dafür. Und das zweite, sag immer die Wahrheit. Und auch hier mag der ein oder andere vielleicht an Situationen denken, wo man auch mal lügen muss. Und das unterscheidet die Bibel ganz deutlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ganz viel Stress unter den Christen, die sich gegenseitig da beworfen haben mit Vorurteilen, dass jemand, der Juden versteckt hat, dann gelogen hat, als er gefragt wurde danach, ob da welche sind oder ob er wüsste, wo die sind. Das unterscheidet die Bibel hier eindeutig. Da, wo es geht, Schaden abzuwenden, für andere zum Beispiel, oder auch Open Doors berichtet davon, dass solche Sachen gesagt werden, die nicht dann in dem Moment stimmen, aber das unterscheidet die Bibel, weil die Grundhaltung dahinter eine ganz andere ist. Aber grundsätzlich heißt es hier im Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Jürgen, du nicht. Und hier steht nicht, mach das nur, wenn alle anderen mitmachen, sondern du mach das anders. Du sei anders. Und deswegen glaube ich tatsächlich, euch eine schlechte Nachricht heute mitgebracht zu haben. Es gibt keinen Entscheidungsspielraum. Es gibt nur Ja oder Nein. Es gibt nur, ich will diese Gebote einhalten und ich will die Wahrheit sagen und ich will nicht stehlen. Oder ich mache es doch, wenn es mir zum Vorteil gereicht. Ich finde das total spannend, dass Gott dem Volk das mitgibt und wahrscheinlich auch schon weiß, die werden das auch nicht immer schaffen. Aber die Perspektive Gottes ist, ich sag dir, wie es richtig geht. Du brauchst gar nicht selber überlegen, Mensch. Nimm das einfach auf von mir und ich glaube, er könnte auch sagen, probier es aus. Und das möchte ich auch am Ende ganz deutlich hier formulieren. Dass mir das auch schwer fällt und ich aufpassen muss, was ich sage, wo ich was sage und manchmal auch in der Gefahr stehe, es falsch zu sagen oder vielleicht anders zu betonen manchmal. Also das ist bestimmt nicht leicht. Aber ich glaube, es ist schon leicht zu verstehen, dass ich mich dafür entscheiden kann. Zu sagen, ich mache es anders. Ich will es anders machen. Und ich bitte Gott darum, dass er mir dabei hilft. Weil das habe ich auch gemerkt, jetzt bei den ganzen Geboten, weil immer dieser hohe Anspruch dahinter steckt, kommt oft auch eine Last auf mich. Auf euch vielleicht auch. Aber fangt doch an, gar nicht Gott zu sagen, tut mir leid, ich kann das nicht einhalten, sondern fangt an, Gott darum zu bitten, dass er euch hilft, das umzusetzen. Das ist nämlich noch was anderes. Nicht nur mit diesem Anspruch hier rauszugehen und sagen, ah, das werde ich wohl nicht schaffen, sondern mit dem Anspruch herauszugehen, ich bitte Gott, dass er mir hilft. Gott, hilf mir, deine Gebote einzuhalten. Ich will heute nicht lügen, ich will heute nicht stehlen. Und ich glaube, mit dieser Perspektive haben wir eine ganz reelle Chance, verändert als Christen durch diese Welt zu gehen und als neue Menschen wahrgenommen zu werden. Und ich bin mal gespannt, ob in der Borkener Zeitung irgendwann steht, von den Baptisten, die sind nicht nur komisch hier in Borken, sondern die sind verlässlich. Das sind neue Menschen. Das wäre gut und das ist auch die Hoffnung, die Gott dem Volk hier mitgibt. Geht in das Land mit dem Wunsch, es gut zu machen. Und ich, euer Gott, bin bei euch und unterstütze euch dabei. Amen.